Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wojczak.
Ich begrüße Sie zu einer weiteren Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel. Herzlich willkommen. Im Mittelpunkt stehen diesmal die beiden letzten Kapitel aus dem alttestamentlichen Buch Josua. Nachdem die Israeliten aus dem Sklavendienst in Ägypten entkommen waren, hatte Mose sie durch die Wüste geführt. Trotz eines recht langen Aufenthalts am Berg Sinai, wo sich Gott ihnen offenbart hatte, hätten sie innerhalb von ungefähr 2 Jahren das Land Kanaan erreichen können, das verheißene Land, das Land, in dem Milch und Honig fließt. Aber weil die Israeliten sich damals weigerten, das Land Kanaan einzunehmen, und zwar aus Angst vor der angeblichen Übermacht der Feinde, deshalb verlängerte Gott den Aufenthalt in der Wüste um volle 38 Jahre. Dann übernahm Josua die Amtsgeschäfte von Mose. Die Israeliten durchquerten den Jordan und eroberten das Land Kanaan. Dabei handelte es sich aber genau genommen nur um einen Teil des von Gott verheißenen Landes. Aber hier lassen sich die Israeliten nieder, nachdem den einzelnen Stämmen bestimmte Siedlungsgebiete zugewiesen wurden. Nachdem Josua das Volk Israel in das verheißene Land gebracht und die einzelnen Gebiete an die Stämme Israels verteilt hat, ist sein großer Auftrag, den er von Gott bekommen hat, erledigt. Doch 2 Ereignisse stehen ihm, dem alt gewordenen Mann, noch bevor. In Kapitel 23 des Josua-Buches wird berichtet, wie er die Repräsentanten des Volkes zusammenruft, um sie zu ermutigen und zu ermahnen. Manches, was er ihnen sagt, hat bereits den Charakter einer Abschiedsrede. Doch erst in Kapitel 24 wird sein wohl letzter Auftritt in der Öffentlichkeit geschildert. Noch einmal ruft er die Israeliten dazu auf, sich ihrem Gott hinzugeben und seinen Bund zu halten. Das Kapitel endet dann schließlich mit dem Tod Josuas. Dass ein Mensch am Ende seines Lebens noch einmal alle zu sich ruft, die ihm am Herzen liegen, darüber berichtet die Bibel an mehreren Stellen. Das war zum Beispiel auch bei Jakob so. Er rief seine 12 Söhne zu sich, aus denen die 12 Stämme Israels hervorgegangen sind. Er segnete sie und gab einem jeden auch noch eine Art Prophezeiung mit auf den Weg. Bei Josua sind es die Repräsentanten des Volkes, die er zusammenruft. Diese Zusammenkunft, von der in Kapitel 23 berichtet wird, scheint jedoch eine ganze Weile vor dem Ende seines Lebens stattzufinden. Ich lese die Verse 1 bis 3. Und nach langer Zeit, als der Herr Israel Ruhe gegeben hatte vor allen seinen Feinden ringsumher und Josua nun alt und hochbetagt war, berief er ganz Israel, seine Ältesten, Häupter, Richter und Amtleute, und sprach zu ihnen: Ich bin alt und hochbetagt, und ihr habt alles gesehen, was der Herr euer Gott getan hat an allen diesen Völkern vor euch her. Denn der Herr euer Gott hat selber für euch gestritten. Über Jahrzehnte hat sich Josua als Anführer des Volkes Israel bewährt. In dieser Zeit ist aus den Flüchtlingen, die der Sklaverei in Ägypten entkommen und 40 Jahre in der Wüste unterwegs waren, ein sesshaftes Volk geworden. Eigentlich könnte Josua stolz auf sich sein, denn seine Lebensleistung kann sich sehen lassen. Mit Geduld, Mut und Umsicht hat er seine Führungsaufgaben wahrgenommen. Aber ohne Gottes Hilfe, da ist sich Josua sicher, wäre er dazu nicht fähig gewesen. Gott hat sich immer wieder als treibende Kraft in seinem Leben erwiesen. Und allein Gott haben es die Israeliten zu verdanken, dass sie im Land Kanaan ein Zuhause gefunden haben. Ich lese weiter ab Vers 4. Josua spricht zu den Vertretern des Volkes: Seht, ich habe euch diese Völker, die noch übrig waren, durchs Los zugeteilt, einem jeden Stamm sein Erbteil, alle Völker, die ich ausgerottet habe, vom Jordan an bis zum großen Meer, wo die Sonne untergeht. Und der Herr, euer Gott, wird sie vor euch ausstoßen und vor euch vertreiben, und ihr werdet ihr Land einnehmen, wie euch der Herr, euer Gott, zugesagt hat. So haltet nun ganz fest daran, dass ihr alles tut, was geschrieben steht im Gesetzbuch des Mose, und nicht davon weicht, weder zur Rechten noch zur Linken, damit ihr euch nicht mengt unter diese Völker, die noch übrig sind bei euch, und nicht anruft und schwört bei dem Namen ihrer Götter, noch ihnen dient, noch sie anbetet, sondern dem Herrn, eurem Gott, anhangt, wie ihr bis auf diesen Tag getan habt. Soweit die Verse 4 bis 8. Ich vermute, dass Josua, während er das alles sagt, zurückdenkt an die Durchquerung des Jordans bei Hochwasser, an die vielen Konfrontationen mit bewaffneten Feinden, an die Entbehrungen während der Zeit der Landnahme. Alle diese Erlebnisse hatten das Volk nah an Gott gehalten. Die Israeliten konnten ja gar nicht anders, als sich auf Gott zu verlassen und ihn immer wieder um Hilfe zu bitten. Doch inzwischen ist die Situation eine andere. Im Land Kanaan ist Frieden eingekehrt und die Menschen leben von den Erträgen ihrer Äcker und Viehherden. An den Landesgrenzen lauern zwar noch vielerorts Feinde, aber insgesamt gesehen geht es den Menschen gut. Doch genau darin besteht eine gewisse Gefahr. Wem es gut geht, der verliert oft den Blick dafür, wem er sein Wohlergehen verdankt. Deshalb warnt Josua: So haltet nun ganz fest daran, dass ihr alles tut, was geschrieben steht im Gesetzbuch des Mose, und weicht nicht davon ab. In der Vermischung mit anderen Völkern sieht Josua offenbar eine ganz besondere Gefahr. Nicht deshalb, weil diese Völker auf irgendeine Weise minderwertig wären, sondern weil ihre Religionen das Volk Israel vom Glauben an den wahren Gott abbringen könnten. Not lehrt beten, sagt der Volksmund. Eigentlich schade, dass es so ist. Friede und Wohlergehen sind doch auch gute Gründe dafür, um die Hände zu falten und mit Gott darüber zu reden. Aber tief in unserer menschlichen Natur scheinen wir dafür keine Notwendigkeit zu sehen. Doch Vorsicht! Gerade wenn es uns gut geht, kann es passieren, dass wir uns unbemerkt immer weiter von Gott entfernen. Zurück zum Bibeltext. Daraus lese ich nun die Verse 9 bis 13. Josua spricht zu den Repräsentanten des Volkes: Der Herr hat vor euch große und mächtige Völker vertrieben, und niemand hat euch widerstanden bis auf diesen Tag. Einer von euch jagt tausend, denn der Herr, euer Gott, streitet für euch, wie er euch zugesagt hat. Darum achtet ernstlich darauf, um euer selbst willen, dass ihr den Herrn, euren Gott, lieb habt. Denn wenn ihr euch abwendet und diesen Völkern, die noch übrig sind, anhangt und euch mit ihnen verheiratet, dass ihr zu ihnen eingeht und sie zu euch, so wisst, dass der Herr, euer Gott, nicht mehr alle diese Völker vor euch vertreiben wird, sondern sie werden euch zum Fallstrick und Netz werden und zur Geißel für euren Rücken und zum Stachel in euren Augen, bis ihr ausgerottet seid aus dem guten Land, das euch der Herr, euer Gott, gegeben hat. Hier merkt man, dass Josua offenbar niemals ein theologisches Seminar besucht hat, denn unverhohlen droht er mit dem Gericht Gottes. Die fremden Völker werden euch zum Fallstrick werden, so warnt er, und zwar bis ihr ausgerottet seid aus dem guten Land, das euch Gott gegeben hat. Den Menschen heutzutage darf man mit solchen Drohungen nicht mehr kommen. Da gerät man als Pastor oder Radioverkündiger ganz schnell in Verruf. Aber ob die Israeliten damals darüber begeistert waren, das wage ich zu bezweifeln. Josua nimmt darauf allerdings keine Rücksicht, weil er sein Volk davor bewahren will, in die Irre zu gehen. Weiter ab Vers 14. Deutlicher als je zuvor lässt Josua erkennen, dass er mit dem baldigen Ende seines Lebens rechnet. Er sagt: Siehe, ich gehe heute dahin wie alle Welt, und ihr sollt wissen von ganzem Herzen und von ganzer Seele, dass nichts dahin gefallen ist von all den guten Worten, die der Herr, euer Gott, euch verkündigt hat. Es ist alles gekommen, und nichts ist dahin gefallen. Wie nun all das gute Wort gekommen ist, das der Herr, euer Gott, euch verkündigt hat, so wird der Herr auch über euch kommen lassen all das böse Wort, bis er euch vertilgt hat aus diesem guten Lande, das euch der Herr, euer Gott, gegeben hat. Wenn ihr übertretet den Bund des Herrn, eures Gottes, den er euch geboten hat, und hingeht und anderen Göttern dient und sie anbetet, so wird der Zorn des Herrn über euch entbrennen, und ihr werdet bald ausgerottet sein aus dem guten Land, das er euch gegeben hat. So wie diese Warnung formuliert ist, klingt sie fast schon wie eine Voraussage. Als ob Josua bereits ahnt, oder vielleicht gibt Gott ihm dieses Wissen, dass die Israeliten vom Glauben abfallen werden. Wir heute wissen, dass es tatsächlich dazu kommt. Wir erreichen Kapitel 24. Diesmal ruft Josua das ganze Volk mitsamt seinen Oberen zusammen. Diese Zusammenkunft ist auch als Landtag zu Sichem bekannt. In den Versen 1 und 2 wird berichtet, Josua versammelte alle Stämme Israels nach Sichem und berief die Ältesten von Israel, seine Obersten, Richter und Amtleute. Und als sie vor Gott getreten waren, sprach er zum ganzen Volk, »So spricht der Herr, der Gott Israels. Eure Väter wohnten vor Zeiten jenseits des Euphratstroms, Terach, Abrahams und Nahors Vater, und dienten anderen Göttern.« Josua blickt hier weit zurück in die Vergangenheit. Aber deutlicher als an anderen Stellen in der Bibel wird hier gesagt, dass Abraham, der aus Ur in Chaldäa stammte, aus einer Umgebung herausgerufen wurde, in der Götzendienst üblich war. Terach, sein Vater, so wird hier gesagt, diente anderen Göttern. Das wirft die Frage auf, warum erwählte Gott ausgerechnet Abraham und machte ihn zum Stammvater des ganzen Volkes Israel? Nun, ich sehe die Sache so. In der Zeit nach dem Turmbau zu Babel wandten sich die Menschen völlig von Gott ab. Schon der Turmbau selbst war ja ein Ausdruck der Auflehnung gewesen. Sie wollten sich damit einen Namen machen, heißt es im ersten Buch Mose Kapitel 11. Und die Menschen hofften, dass dieses Monument und nicht etwa Gott ihren Zusammenhalt stärken würde. Doch es kam anders. Zitat, weil der Herr da selbst verwirrt hat aller Länder Sprache und sie von dort zerstreut hat in alle Länder. Ich vermute, dass der wahre und lebendige Gott danach nicht mehr verehrt wurde, aber dass die Menschen schon noch eine gewisse Kenntnis über ihn hatten. Missionare, die in sehr entlegenen Regionen der Welt tätig sind, erzählen manchmal von einem ähnlichen Phänomen. Sie treffen dort auf Einheimische, die noch nie etwas über den Gott der Bibel erfahren haben. Aber tief in ihrem Innern scheint eine Ahnung zu schlummern, dass es diesen Gott geben muss. Aus den ersten Kapiteln der Bibel wissen wir, dass Gott den geistlichen Zustand der Menschen nach dem Turmbau zu Babel ähnlich hätte zu einem Ende bringen können wie etwa bei der Sintflut. Aber diesmal entschied er sich für ein anderes Vorgehen. Anscheinend wollte er die Menschen Stück um Stück wieder für sich gewinnen. Und mit einem Mann machte er den Anfang, mit Abraham. Er rief ihn heraus aus der heidnischen Umgebung, in der er lebte, und sprach zu ihm, »Geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen, und du sollst ein Segen sein.« In diesem Fall ist Gott es, der einem Menschen, nämlich Abraham, einen großen Namen machen will. Beim Turmbau zu Babel dagegen waren es die Menschen selbst, die sich durch das Werk ihrer Hände einen Namen machen wollten. Zurück zu unserem Bibeltext im Josua-Buch Kapitel 24. Josua erinnert also an die Anfänge des Volkes Israel. Der Sohn eines Götzenanbeters, nämlich Abraham, wurde von Gott aus einer durch und durch heidnischen Umgebung herausgerufen, und zwar, um dem wahren Gott zu dienen. Weiter ab Vers 3. Josua erklärt hier aus der Sicht Gottes und mit Gottes Worten, was Gott mit Abraham vorhatte. »Da nahm ich euren Vater Abraham von jenseits des Stroms und ließ ihn umherziehen im ganzen Land Kanaan, und mehrte sein Geschlecht und gab ihm Isaak. Und Isaak gab ich Jakob und Esau und gab Esau das Gebirge Seir zum Besitz. Jakob aber und seine Söhne zogen hinab nach Ägypten. Da sandte ich Mose und Aaron und plagte Ägypten, wie ich unter ihnen getan habe. Danach führte ich euch und eure Väter aus Ägypten, und als ihr ans Meer kamt und die Ägypter euren Vätern nachjagten mit Wagen und Gespannen ans Schilfmeer, da schrien sie zum Herrn. Der setzte eine Finsternis zwischen euch und die Ägypter und ließ das Meer über sie kommen, und es bedeckte sie. Eure Augen haben gesehen, was ich in Ägypten getan habe, und ihr habt gewohnt in der Wüste eine lange Zeit. An dieser Stelle möchte ich einige Verse überspringen, in denen der Sieg gegen die Amoriter erwähnt wird und dass Biljam es nicht schaffte, die Israeliten zu verfluchen. Schließlich geht es darum, wie Gott die Israeliten durch den Jordan führte und ihnen den Sieg über viele Völker im Land Kanaan schenkte. Vers 13. Und ich habe euch ein Land gegeben, um das ihr euch nicht gemüht habt, und Städte, die ihr nicht gebaut habt, um darin zu wohnen, und ihr esst von Weinbergen und Ölbäumen, die ihr nicht gepflanzt habt. Wie vorhin schon erwähnt, erleben die Israeliten gerade eine Zeit des Friedens und Wohlergehens. Aber an den Grenzen des Landes lauern viele Feinde, die es in Schach zu halten gilt. Auf ihre militärische Stärke allein sollen sich die Israeliten jedoch nicht verlassen. Deshalb fordert Josua sie auf, weiter ab Vers 14, »So fürchtet nun den Herrn und dient ihm treulich und rechtschaffen, und lasst fahren die Götter, denen eure Väter gedient haben, jenseits des Euphratstroms und in Ägypten, und dient dem Herrn. Gefällt es euch aber nicht, dem Herrn zu dienen, so wählt euch heute, wem ihr dienen wollt, den Göttern, denen eure Väter gedient haben, jenseits des Stroms, oder den Göttern der Amoriter, in deren Land ihr wohnt. Ich aber und mein Haus wollen dem Herrn dienen.« Ich muss schon sagen, je besser ich Josua kennenlerne, desto sympathischer wird er mir. Viele Jahre hat er im Schatten des großen Mose gestanden und wird deshalb oft als so eine Art Mini-Mose angesehen. Aber Josua ist wirklich ein Mann mit Format, obwohl er eigentlich keine außergewöhnlichen Fähigkeiten an den Tag legt. Aber er stellt sich Gott zur Verfügung und er fordert das Volk auf, für sich ebenfalls eine Entscheidung zu treffen. »Wollt ihr zu den Götzen zurückkehren, die eure Väter angebetet haben?« fragt er sie. »Zu diesen heidnischen Göttern, denen sie dienten? Oder wollt ihr den Göttern der Amoriter dienen? Ihr könnt euch entscheiden. Aber was mich und meine Familie betrifft, wir haben unsere Entscheidung schon getroffen. Wir werden dem Herrn dienen.« Die Reaktion des Volkes ist bemerkenswert. Ab Vers 16 wird berichtet, »Da antwortete das Volk und sprach, das sei ferne von uns, dass wir den Herrn verlassen und anderen Göttern dienen. Denn der Herr, unser Gott, hat uns und unsere Väter aus Ägyptenland geführt, aus der Knechtschaft, und hat vor unseren Augen diese großen Zeichen getan und uns behütet auf dem ganzen Wege, den wir gezogen sind, und unter allen Völkern, durch die wir gegangen sind, und hat ausgestoßen vor uns her alle Völker und die Amoriter, die im Lande wohnten. Darum wollen wir auch dem Herrn dienen, denn er ist unser Gott.« Nach diesem Bekenntnis folgt erneut ein Votum von Josua, mit dem er sozusagen die Absichtserklärung des Volkes in Frage stellt. Dieses Wechselgespräch zwischen Josua und dem Volk scheint eine Art Liturgie zu sein. Manche Theologen vermuten deshalb, dass es sich zusammen mit anderen Elementen um eine Zeremonie handelt, die jährlich bei einer Zusammenkunft in Sichem wiederholt wurde. Hier also die Gegenrede Josuas ab Vers 19. Josua sprach zum Volk, »Ihr könnt dem Herrn nicht dienen, denn er ist ein heiliger Gott, ein eifernder Gott, der eure Übertretungen und Sünden nicht vergeben wird. Wenn ihr den Herrn verlasst und fremden Göttern dient, so wird er sich abwenden und euch plagen und euch ausrotten, nachdem er euch Gutes getan hatte.« Das Volk aber sprach zu Josua, »Nein, sondern wir wollen dem Herrn dienen.« Da sprach Josua zum Volk, »Ihr seid Zeugen gegen euch selbst, dass ihr euch den Herrn erwählt habt, um ihm zu dienen.« Und sie sprachen, »Ja.« »So tut nun von euch die fremden Götter, die unter euch sind, und neigt euer Herz zu dem Herrn, dem Gott Israels.« Und das Volk sprach zu Josua, »Wir wollen dem Herrn, unserem Gott, dienen und seiner Stimme gehorchen.« So schloss Josua an diesem Tage einen Bund für das Volk und legte ihnen Gesetze und Rechte vor in Sichem. Und Josua schrieb dies alles ins Buch des Gesetzes Gottes und nahm einen großen Stein und richtete ihn dort auf unter einer Eiche, die bei dem Heiligtum des Herrn war, und sprach zum ganzen Volk, siehe, dieser Stein soll Zeuge sein unter uns, denn er hat gehört alle Worte des Herrn, die er mit uns geredet hat, und soll ein Zeuge unter euch sein, dass ihr euren Gott nicht verleugnet. So entließ Josua das Volk, einen jeden in sein Erbteil. Soweit die Verse 19 bis 28. Josua beschließt also diesen sogenannten Landtag zu Sichem, indem er unter anderem, Zitat, dies alles ins Buch des Gesetzes Gottes schrieb. Das bedeutet vermutlich, dass alles, was Josua aufschrieb, gleich hinter den fünf Büchern Mose in eine Schriftrolle geschrieben wurde. Und damit kommen wir zum letzten Abschnitt im letzten Kapitel des Josua-Buches. Ich lese die Verse 29 und 30. Und es begab sich nach diesen Geschichten, dass Josua, der Sohn Nuns, der Knecht des Herrn, starb, als er 110 Jahre alt war. Und man begrub ihn in dem Gebiet seines Erbteils in Timnat-Serach, das auf dem Gebirge Ephraim liegt, nördlich vom Berge Gasch. Sie erinnern sich vielleicht, die Stadt Timnat-Serach hatte sich Josua als sein Erbteil ausgesucht, obwohl es sich um ein ziemlich ödes Stückchen Erde handelte. Dort wird er nun auch begraben. Vers 31. Und Israel diente dem Herrn, solange Josua lebte, und die Ältesten, die noch lange Zeit nach Josua lebten und alle Werke des Herrn kannten, die er an Israel getan hatte. Dieser Vers wirft zum Schluss noch einmal ein positives Licht auf Josua und seinen Charakter. Er lebte nicht nur in völliger Hingabe an Gott, sondern war für die Ältesten des Volkes und auch für das Volk selbst offenbar ein gutes Vorbild. Ganz zum Schluss von Kapitel 24 folgen noch zwei Verse, die über weitere Grabstätten Auskunft geben. Die Stämme Ephraim und Manasse haben die Gebeine ihres Stammvaters Josef während der ganzen 40 Jahre dauernden Wüstenwanderung mit sich geführt, um sie im verheißenen Land zu bestatten. Das hatte sich Josef ausdrücklich gewünscht. Und auch die Grabstätte Eliasas wird erwähnt. Sein Vater Aaron war der erste und er selbst der zweite Hohepriester des Volkes Israel. Mit dem Tod Josuas geht eine Ära in der Geschichte Israels zu Ende, die mit der Landverheißung an Abraham ihren Anfang nahm. Von der Rede Josuas in Sichem ist mir vor allem die folgende Aufforderung im Ohr geblieben, die bis auf den heutigen Tag nichts von ihrer Aktualität verloren hat. Wählt euch heute, wem ihr dienen wollt. Ich aber und mein Haus wollen dem Herrn dienen. Nachdem zuerst Mose und dann Josua das Volk Israel anführten, beginnt bald darauf die Zeit der Richter. Mit juristischen Aufgaben waren damals allerdings nur die wenigsten Richter betraut. Sie werden als die kleinen Richter bezeichnet. Die großen Richter sind dagegen Amtspersonen gewesen, die mit der Führung des Volkes Israel betraut wurden. In der nächsten Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel werden wir mit dem alttestamentlichen Buch der Richter beginnen. Wenn wir damit durch sind, folgt dann auch noch das Buch Rut, und erst dann werden wir wieder zum Neuen Testament wechseln, nämlich zur Apostelgeschichte. Soweit eine kurze Vorschau auf die nächsten Etappen unserer Entdeckungsreise durch die Bibel. Bis zum nächsten Mal, auf Wiederhören und Gottes Segen mit Ihnen.